SWR 2 Wissen.
Ich mache mir Sorgen. Nicht nur wir Segler nutzen die Guanabara-Bucht, auch die Fischer sind darauf angewiesen. Außerdem ist die Bucht Naherholungsgebiet. Und dann schwimmen darin Berge von Müll. Ich hoffe, dass wir das Müllproblem bis zu den Olympischen Spielen in den Griff bekommen. Vor den Wettkämpfen muss eine Lösung gefunden werden.
Wir hoffen, dass uns die Landesregierung bald mitteilt, wann der Müll mit Hilfe von Barrieren und mit Müllabfuhrbooten aus dem Wasser entfernt wird. Das muss klappen. Den Segelwettkämpfen darf nichts im Wege stehen. Es sind die staatlichen Behörden, die dafür verantwortlich sind, nicht wir vom brasilianischen Olympischen und Paralympischen Komitee.
Segeln im Müll. Rio de Janeiro vor den Olympischen Spielen. Eine Sendung von Gudrun Fischer.
Ein Teil von Rio de Janeiro liegt am Atlantik. Aber das Zentrum von Rio de Janeiro mit seinen Häfen und Kais liegt an der Guanabara-Bucht. Die Bucht ist eine Lagune mit nur schmalem Durchgang zum Meer. Zwei steile Felsen bewachen die Einfahrt. Einer ist der berühmte Zuckerhut. Der andere ähnelt dem Zuckerhut und gehört zur Stadt Niterói, direkt gegenüber von Rio. Früher transportierten breite Barkassen Menschen und Waren von einem Ufer der Guanabara-Bucht zum anderen. Heute schwingt sich eine Brücke über das riesige Gewässer, dessen Größe 2/3 des Bodensees entspricht. Die Brücke ist 13 Kilometer lang und wölbt sich in der Mitte, damit auch hochbeladene Containerschiffe darunter hindurchfahren können. Wegen der schmalen Öffnung zum Atlantik ist der Wellengang in der Guanabara-Bucht sanft. Schon seit dem 16. Jahrhundert nutzen die verschiedenen Herrscher Brasiliens den Schutz der Lagune. Alte Kupferstiche zeigen mächtige Segelschiffe, die in der Bucht vor Anker liegen. Dazwischen idyllische Inseln. Hier hatten wohlhabende Leute ihre Sommerhäuser. Inzwischen sind die Strände auf den Inseln unbenutzbar. Die Lagune ist vollkommen verdreckt. An manchen Stellen ist das Wasser unter dem Müll nicht mehr zu sehen. Es wären 5 Milliarden Euro nötig, um die Guanabara-Bucht zu sanieren, heißt es. Um auf das Müllproblem aufmerksam zu machen, ließ die 23-jährige Segelikone Martine Grail sich auf ihrem Surfbrett fotografieren. Sie saß rittlings auf dem Brett und blickte auf die Mattscheibe eines Fernsehers, den sie aus dem Wasser gefischt hatte. Martine Grail ist Kandidatin für eine Olympiamedaille im Segeln. Ihr Vater und ihre 2 Onkel gewannen bereits viele Segelmedaillen. Wenn das Wetter gut ist, segelt Axel Grail, einer der Onkel von Martin, auch heute noch von Niterói nach Rio de Janeiro. Doch vor einigen Jahren hängte er den Profisport an den Nagel und stieg in die Politik ein. Er ist nun Vizebürgermeister von Niterói. Sein wichtigstes Thema in der Politik ist die Wasserqualität der Guanabara-Bucht.
Als Kind konnte ich in der Guanabara-Bucht beim Tauchen noch Seepferdchen sehen. Es war viel sauberer als heute. Zwar gibt es noch Fische, aber nicht mehr in dieser Vielfalt wie früher. Die Verschmutzung, besonders durch organische Substanzen, ist zu hoch. Dazu dieser schwimmende Müll. Von den Großstädten Brasiliens liegen 6 der 10 am meisten verschmutzten hier an der Guanabara-Bucht. Zum Beispiel nebenan die Millionenstadt São Gonçalo. Es ist absurd, dass dort nur 5% der Abwässer gereinigt werden.
Für die Olympischen und Paralympischen Sommerspiele in Rio de Janeiro im August 2016 versprach die Regierung des Bundeslandes Rio de Janeiro eine Sanierungsquote für die Bucht von 80%. Nun muss sie zugeben, dass ganze 40% saniert sind.
Woher kam diese Zahl? 80%. Wieso 80%? Niemand weiß es. Sie versprachen 80% Reinigung. Doch wovon? Von der Belastung mit organischem Material? Von Abwässern? Oder sprechen wir vom fehlenden Sauerstoff? Wenn es auch nur ein einziger dieser Parameter wäre, könnten wir uns freuen. Aber von keinem werden 80% erreicht. Wer darunter leidet, ist die ärmere Bevölkerung. Viele Menschen erkranken wegen des verschmutzten Wassers. Die Statistiken über Infektionen sind erschreckend. Viele Zuflüsse zur Bucht sind Kloaken.
Das Olympische Vorbereitungskomitee in Rio de Janeiro hat eine Nachhaltigkeitsbeauftragte bestellt. Sie heißt Tanja Braga und erklärt in regelmäßigen Abständen der Presse die Gegebenheiten in der Guanabara-Bucht. Im Eingang des Bürogebäudes des Olympischen Komitees werden, wie in einem Flughafen, die Menschen und ihre Taschen durchleuchtet. Wenn es an der Schranke piept, ist der Durchlass freigegeben.
A Bahia é muito grande.
Die Bucht ist einfach riesig. Sie kann von der Größe her in Europa mit der holländischen Bucht verglichen werden. Wo sie auf das offene Meer trifft, ist die Wasserqualität eine andere als tief im Inneren der Lagune, etwa beim internationalen Flughafen. Dort ist es besonders schlimm. Je näher am Atlantik, desto besser. Bei Niterói ist die Wasserqualität, was den Sauerstoffgehalt oder die Belastung mit Bakterien betrifft, dann sogar relativ gut. Aber eine gute Wasserqualität in der gesamten Bucht bekommen wir erst, wenn eines Tages die Abwässer aller Städte an der Lagune gereinigt werden.
Für die Sanierung aller Flüsse, die in die Lagune münden und die Abwässer von 12 Millionen Menschen mit sich führen, ist es zu spät. Das weiß die Nachhaltigkeitsbeauftragte des Olympischen Komitees in Rio de Janeiro.
Wir begleiten seit 3,5 Jahren die Messungen zur Wasserqualität in der Bucht. Die Qualität ist nach brasilianischen und internationalen Mindestanforderungen ausreichend. Zumindest dort, wo die Wettkämpfe ausgetragen werden. Problematisch ist es noch am Yachthafen in der Marina. Aber darum kümmert sich die Landesregierung. Leider fließen dort oft Abwässer und Regen zusammen. Diese Abwässer sollen bis zum Beginn der Spiele umgeleitet werden. Das ist für uns extrem wichtig. Die Wasserqualität muss dort, wo die Segelschiffe starten, angemessen sein.
Jetzt plant die Regierung einen Notbehelf. Am Yachthafen wird ein Umleitungskanal gebaut, der das Regenwasser ableitet. Wenn in Häfen gebaggert wird, sind überall auf der Welt Probleme zu erwarten. Denn über Jahrzehnte oder Jahrhunderte sammeln sich giftige Sedimente am Grunde jedes Hafens. Beim Ausbaggern wird am Hamburger Hafen zum Beispiel der giftige Teil zu Sonderdeponien gebracht und aufbereitet. Der weniger belastete Teil des Baggerguts wird in Deutschland zum Straßenbau verwendet. In Rio gibt es keine Deponien und Aufbereitungsanlagen für den giftigen Schlick, der am Grund der gesamten Guanabara-Bucht lagert. Besonders schlimm ist es am internationalen Flughafen, der als künstlich aufgeschüttete Halbinsel in der Lagune liegt. Als dort vor ein paar Monaten ein Kanal gereinigt wurde, der von Müll überquoll, mussten Spezialkräfte zu Hilfe geholt werden, sagt die Chemikerin Dora Hees Negreiros.
Sie steckten den Müll in Säcke und die Säcke wurden zu einer weiteren neuen Halbinsel aufgeschüttet. Jetzt sind da zwar giftige Schwermetalle drin, aber sie haben Erde drüber gebreitet und einen Park angelegt. Es wäre sehr gefährlich gewesen, alles aus dem Kanal zu holen, um es zu entsorgen. Besser ist, an den Sedimenten in der Bucht nicht zu rühren. Unter Wasser liegen sie fest, unbeweglich und still.
Die Chemikerin arbeitet seit über 20 Jahren für die Umweltorganisation Institut der Guanabara-Bucht. Ein großer Teil ihrer Arbeit ist der Umweltbildung und Aufklärung gewidmet. Früher, sagt sie, waren Industrieabwässer das Problem. An den Ufern der Bucht lagen Ledermanufakturen und ihre Gerbabwässer, die mit Chrom versetzt waren, flossen direkt in die Bucht. Mit Beginn der Industrialisierung Brasiliens um 1950 verschlechterte sich die Wasserqualität der Bahia de Guanabara noch einmal schlagartig. Denn an den Ufern der Lagune eröffneten petrochemische Fabriken. Inzwischen sind die Industriebetriebe an der Bucht verpflichtet, ihre Abwässer zu reinigen. Nun sind die Menschen die größten Verschmutzer. Seit den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts, als Rio de Janeiro die 10 Millionen Einwohnermarke erreichte, steht die Stadt auf der Liste der 30 Megacities der Welt. Manchmal schwappt der Müll aus der Guanabara-Bucht hinaus aufs offene Meer und treibt dann zurück an die beliebten Strände, die direkt am Atlantik liegen. Genauso beim Abwasser, das aus den reichen Stadtteilen Copacabana, Ipanema und Leblon kommt. In 3 Kilometer langen Rohren wird es aufs offene Meer geleitet, aber bei Regen treibt es zurück an die Strände. Wegen der Gesundheitsgefahren ist am Strand von Ipanema und Leblon oft das Baden untersagt. Aber an der Copacabana bleibt das Wasser wegen günstiger Strömungen einigermaßen sauber. An einem Ende der Copacabana haben die Fischer ihr Quartier. Hier liegen ihre bunten Boote auf dem Sand. Fischer sitzen daneben und flicken ihre Netze. Ein paar Bäume spenden Schatten. An einem überdachten Tresen stehen Fischverkäuferinnen und zerlegen frischen Fisch. Kundinnen und Kunden suchen sich die besten Stücke aus. Ein paar Meter weiter auf der Avenida Atlantica fahren ununterbrochen Autos und Busse vorbei. Gleich neben dem Fischstand steht eine Art Schuppen. Darin befindet sich das Büro der Fischervereinigung. José Manuel Pedro Rebosa ist einer der Fischer in der Genossenschaft.
Hier an der Copacabana stechen wir Fischer morgens um 5 oder 6 Uhr in See. Die Fische, die wir heute fischen, gibt es am selben Tag bei den Kunden auf dem Mittags- oder Abendbrottisch. Heute war eher ein harter Tag. Ich habe mit meinem 800 Meter langen Netz nur 13 Fische gefangen. Das macht ungefähr 18 Kilogramm Fisch, etwa 180 Reais, 40 Euro. Davon zahle ich dem Bootsbesitzer seinen Anteil, meinem Helfer ein Gehalt, mein Mittagessen, die Busfahrt nach Hause und so weiter. Das Geld war knapp, aber es gibt auch bessere Tage, nicht wahr? Da fange ich 100 oder 200 Kilo Fisch.
Draußen in der Bucht ragen wie dicke Wale Inseln aus dem Wasser. Es sind die Cagaras-Inseln. An ihren Felsenstränden landet viel Müll, der an Aktionstagen von Freiwilligen entfernt wird, sagt der Fischer Rebosa.
Die Cagaras-Inseln sind für uns Fischer bei Sturm, wenn wir jeden Tag da draußen sind, sehr wichtig. Wir Fischer machen bei den Aktionstagen immer mit. Jetzt gerade am Samstag war so eine Aktion. Es kamen über 100 Leute von der Universität, Freiwillige. Wir haben dort 260 Kilo Müll eingesammelt.
Neben dem Fischer steht Pedro Marins, der Präsident der Fischervereinigung der Copacabana. Zu seinem Verband gehören auch die Fischer am See Lagoa de Freitas, wo die Ruder- und die Kanu-Wettkämpfe der Olympiade stattfinden werden. Der See liegt nicht weit von der Copacabana, mitten in der Stadt, zwischen dem Viertel Ipanema und den Hügeln mit dem segnenden Christus.
Wir haben große Schwierigkeiten mit dem brasilianischen Olympischen Komitee. Denn 30 von uns Fischern arbeiten am See Lagoa de Freitas. Das Olympische Komitee spricht nicht mit uns. Sie treffen keine Vereinbarung mit uns. Wir gehen jetzt vor Gericht. Denn wir müssen die Garantie haben, dass wir nach der Olympiade an unseren Arbeitsplatz zurückkehren können. Seit einem Jahr schicken wir Briefe an das brasilianische Olympische Komitee, ohne dass sie uns antworten.
Fast jedes Jahr kippt während der Hauptregenzeit zum Ende des Sommers das Wasser im See Lagoa de Freitas um. Im letzten Jahr schwammen 65 Tonnen tote Fische an der Oberfläche des Sees. Sie sterben an Sauerstoffmangel, denn der See ist überdüngt. Besonders schlimm wird es, wenn es viel regnet und noch mehr organisches Material in den See läuft. Dann stinkt es tagelang und die Angestellten der Müllabfuhr steigen auf Boote, um die toten Fische aus dem See zu bergen.
Am See Lagoa de Freitas leiden wir mehr unter den Auswirkungen der Olympiade als hier an der Copacabana. Hier wird nur das Marathonschwimmen ausgetragen. Das stört uns Fischer kaum. Aber am See werden die Ruder- und die Kanu-Wettbewerbe stattfinden. Da sind unsere Fischer direkt betroffen. Das neue Ruderstadion und die Zuschauerränge werden sich bis zu unserem Anleger hinziehen. Und bis jetzt wissen wir nicht, ob wir entschädigt werden. Sie reden von Nachhaltigkeit. Das klingt alles wunderbar. Aber wollen Sie das wirklich, frage ich mich.
Als im August 2015 einige US-Teilnehmende der Testruderwettkämpfe mit Magenverstimmung nach Hause flogen, begann zum wiederholten Mal eine Diskussion über die Qualität des Wassers in der Lagoa Rodrigo de Freitas. Schon seit Jahrzehnten ist es untersagt, in dem See zu schwimmen. Während der Proberegatta kenterten gleich zwei Ruderboote. Am Ende der Vorwettkämpfe behaupteten die Rudervereine, dass es nicht auffällig mehr kranke Rückreisende gegeben habe als nach anderen Ruderwettkämpfen. Die schlechte Wasserqualität des städtischen Sees ignorierend, träumt die Nachhaltigkeitsbeauftragte des Olympischen Komitees, Tanja Braga, von einer Medaille, einer symbolischen. Sie will in den Olympiakantinen zertifizierten Fisch aus nachhaltiger Fischerei servieren lassen. Damit wäre sie für Brasilien eine Pionierin.
Warum nicht die Olympischen Spiele nutzen, um über zertifizierten Fisch zu sprechen? Dafür müssen wir unsere Hausaufgaben machen. Wir müssen zertifizierten Fisch auf die Speisekarte setzen. Wir arbeiten mit Catering-Firmen zusammen und teilen ihnen unsere Nachfrage mit. Wir werden innerhalb von 2 Monaten 14 Millionen Essen servieren. Das könnte ein Impuls dafür sein, dass in Brasilien zertifizierter Fisch auf den Markt kommt.
Tanja Braga sieht es nicht als Aufgabe des brasilianischen Olympischen Komitees, mit den Fischern von Rio de Janeiro zu sprechen. Natürlich wäre es sinnvoll, direkt von ihnen den Fisch zu beziehen, sagt sie.
Aber unsere Aufgabe ist, die Spiele zu organisieren. Darüber hinaus können wir nur für Nachfrage sorgen. Für den Rest sind die Leute vom MSC-Siegel verantwortlich. Außerdem arbeiten wir mit dem Fischereiministerium und mit anderen NGOs wie dem WWF zusammen. Sie alle versuchen, genug zertifizierten Fisch zu bekommen. Wir garantieren die Nachfrage.
Ob zur Olympiade in Rio de Janeiro wirklich regionaler, nachhaltig gefangener Fisch auf den Tisch kommt? Noch gibt es in ganz Südamerika kein Land, in dem Fischer ein Nachhaltigkeitssiegel erhalten haben. Zurück zur Guanabara-Bucht. Trotz aller Verschmutzung taucht darin ab und zu eine kleine Delfinart auf, erzählt Dora Hes Negreiros.
Ich habe schon einige Delfinfotos auf meine Facebook-Seite gestellt. Gestern erst kam ein Foto eines jungen Hais dazu, den ich hier in der Nähe gesehen habe. Es leben auch Meeresschildkröten in der Bucht. Ich sehe sie, wenn sie auftauchen, um Luft zu holen. Da kommt gerade eine Fähre an den Anleger.
Sie steht an einer Bucht in Niterói. Eine Fähre nähert sich dem Ufer. Hunderte von Menschen gehen von Bord. Es sind Pendler aus Rio de Janeiro.
Wir haben hier Brackwasser, ein Gemisch von Süß- und Salzwasser, denn Ebbe und Flut wirken bis tief in die Bucht hinein. Je mehr es ins Innere der Bucht geht, desto mehr verringern sich die Gezeitenunterschiede und auch der Salzgehalt nimmt ab. Wir untersuchen regelmäßig die Wasserqualität der 14 größten Flüsse der Lagune. Insgesamt münden 57 Flüsse in die Bucht. Einige davon sind sehr kurz.
Weit im Inneren der Guanabara-Bucht stehen Mangrovenwälder. Diese niedrige Vegetation benötigt Brackwasser, um zu wachsen. In verschiedenen Mangrovenwäldern der Welt laufen Forschungsprojekte, denn es wurde entdeckt, dass Mangroven helfen, die Wasserqualität zu verbessern. Sie bauen die organische Substanz des Wassers äußerst schnell in ihre Blätter und Wurzeln ein, sodass das Wasser, in dem sie stehen, klarer ist als das umliegende. Außerdem ist bekannt, dass in den sehr dichten Böden, die unter den Mangroven liegen, viel mehr CO2 gespeichert ist als in anderen Böden. Eine Idee wäre, Mangroven anzupflanzen, um die Abwasserreinigung in der Guanabara-Bucht voranzubringen. Stattdessen wird der geschützte Mangrovenwald an der Guanabara-Bucht immer kleiner.
Die Mangroven sehen aus als würden sie auf Besen stehen, so weit ragen ihre Wurzeln aus dem Wasser. Sie nehmen CO2 und organische Stoffe aus dem Wasser auf. Leider haben die Behörden, statt mehr Mangroven zu pflanzen, eine andere Technik gefördert, mit der wir nicht einverstanden sind. An die Flussmündungen in die Bucht bauen sie Recyclingstationen, in denen sie das Abwasser mithilfe chemischer Katalysatoren reinigen. Diese Katalysatoren sind patentiert und teuer. Die chemischen Substanzen, die sie einsetzen, werden die Bucht noch mehr vergiften. Eine dieser Stationen ist fertig gebaut. Die anderen wurden schon wieder aufgegeben, weil es zu teuer ist.
Viele Kilometer vor der Küste von Rio de Janeiro wurden in mehreren tausend Metern Tiefe unter dem Meeresboden riesige Erdölreserven entdeckt. Die Förderung dieses Erdöls trägt zur Verschmutzung der Bucht bei. Denn oft werden Ölplattformen zur Wartung in die Guanabara-Bucht geschleppt und in der Bucht Tanker mit Erdöl beladen. Weiter im Inneren der Lagune entsteht seit Jahren eine riesige neue Raffinerie, sagt die Chemikerin.
Bis heute ist Rio de Janeiro eine schlecht organisierte Stadt. Vor 20 Jahren begannen wir mit dem ersten Projekt zur Sanierung der Bucht. Wir dachten, das wäre die erste von 4 oder 5 Phasen. Es blieb bei der ersten Phase und auch die war schlecht geplant. Wir wollten mit dem Geld Kläranlagen bauen, mussten es aber in Wasserleitungen stecken. Denn viele Armenviertel von Rio, die Favelas, in denen etwa ein Drittel der Bevölkerung lebt, hatten kein fließendes Wasser. Die Leute schleppten das Wasser in Kanistern auf dem Kopf den Hügel hoch. Fließendes Wasser war natürlich eine große Erleichterung. Aber damit stieg der Wasserverbrauch und für die Abwässer war nichts vorgesehen.
Besonders verschmutzt sind die Gewässer in Rio de Janeiro nach heftigen Regengüssen. Der tropische Starkregen überschwemmt in rasender Geschwindigkeit die Straßen. Er treibt viele Arten von Müll in die Bucht. Autos, Sofas, tote Tiere, allerlei Plastik. Der Vizebürgermeister von Niterói, Axel Greil, wollte schon in seiner Jugend die Bahia de Guanabara retten. Nachdem seine beiden Brüder während der Olympiade in Seoul Medaillen geholt hatten, gründeten die drei in Niterói das Projekt Greil. Dort lernen jedes Jahr 700 benachteiligte Kinder das Segeln. Zunächst einmal müssen die Kinder schwimmen, erzählt die Schwimmlehrerin Lilia Godoy. In das Wasser der Lagune dürfen sie nicht. Stattdessen lernen sie im Schwimmbecken des Projekts, das direkt am Strand steht.
Fast alle Kinder, mit denen wir arbeiten, können nicht schwimmen. Bevor sie auf das Segelboot steigen, müssen sie das lernen. Denn sonst ist es zu gefährlich, falls sie einmal aus dem Boot fallen. Ich unterrichte auch Kanufahren.
Fast alle Kinder kommen aus armen Familien von den Hügeln der Umgebung. Auch das Gelände des Projekt Greil liegt an einem Hang. Der Blick über das Meer geht bis zur Skyline von Rio, die weit hinten aus dem Dunst ragt. Gerade lassen ein paar Jugendliche ihre Segeljollen zu Wasser. Möwen kreisen über den Booten. Einige Jugendliche im Projekt bekommen Unterweisungen, wie sie im Vorfeld der Olympiade Müll aus der Bucht fischen können. Die niederländische Botschaft führte einen Workshop durch, wie per Satellit der Müll in der Bucht ausfindig gemacht werden kann. Denn die ganze Bucht nach Müllinseln abzusuchen wäre unmöglich. Nun entwirft die Stadt endlich einen Rettungsplan, sagt die Nachhaltigkeitsbeauftragte Tanja Braga. Spezielle Boote und Netze sollen den Müll von den olympischen Austragungsorten fernhalten.
Der neue Umweltstaatssekretär bereitet den Einsatz von sogenannten Ökobarrieren und Ökobooten vor. Ökobarrieren sind Netze, die vor die Mündung der Zuflüsse in die Guanabara-Bucht gespannt werden. Damit wird der Müll gestoppt. Dann kann er herausgeholt und dahin gebracht werden, wo er hingehört. Die Ökobarrieren, also die Netze, die gibt es nicht überall. Dazu kommt, dass bei starkem Regen der Abfall über die Netze gespült wird. Dann kommen die Ökoboote zum Einsatz. Sie haben eine Sammelvorrichtung am Bug, damit kann der Müll aus der Bucht eingesammelt werden.
Vor ein paar Monaten wurden multiresistente Keime im Yachthafen von Rio de Janeiro entdeckt. Der Yachthafen liegt an der Guanabara-Bucht. Von dort sollen die Segelboote für die Olympischen Sommerspiele 2016 starten. Die Chemikerin Dora Reis Negreiros.
No Rio Carioca.
Die Keime kamen vom Bach Carioca. Da leiten verschiedene Krankenhäuser ihre Abwässer ein. Der Bach verläuft unterirdisch in Rohren, bevor er in die Guanabara-Bucht fließt. Ich wollte eine Mitarbeiterin des Hygieneinstituts Osvaldo Cruz zu dem Vorfall befragen, aber sie durfte sich nicht zum Thema äußern. Dabei ging die Meldung über die multiresistenten Keime von Rio de Janeiro überall durch die Presse. Dazu kommen fäkale Bakterien. Sie beweisen, dass auch Toilettenabwässer eingeleitet wurden. Da können Krankheiten übertragen werden, das ist ein Warnsignal. Glücklicherweise tötet Salzwasserbakterien ab. Trotzdem habe auch ich Angst vor den Krankenhauskeimen.
Eine saubere Guanabara-Bucht? Zertifizierter Fisch? Ein positives Vermächtnis der Olympischen Spiele von 2016 für Rio de Janeiro? Ja, sagt die Nachhaltigkeitsbeauftragte Braga.
Não é Evento.
Wir wissen, dass sich wegen der Olympischen Spiele nicht plötzlich alles umkehrt. Trotzdem werden die Spiele etwas Positives hinterlassen. Die Öffentlichkeit ist auf das Thema aufmerksam geworden. Das wird unser Erbe sein. Noch nie wurde so viel über die Guanabara-Bucht diskutiert wie heute. Erst die Olympischen Spiele haben das Thema auf die Agenda gesetzt. Wir vom Komitee sind zu einem positiven Dialog bereit. Wir kooperieren, wir arbeiten mit allen zusammen.
Viele Worte, viele Versprechen. Saubere Gewässer in Rio de Janeiro sind abhängig von Geld, Zeit und gutem Willen. Das schien vorhanden, als vor 7 Jahren die Olympia-Bewerbung von Rio de Janeiro feierlich angenommen wurde. In dieser Zeit hätte viel passieren können. Stattdessen blumige Reden über Nachhaltigkeit. Flickschusterei, statt gefährliche Missstände zu beheben. Müll wird teilweise von Freiwilligen aus dem Wasser gefischt. Umweltbildung an der Guanabara-Bucht bleibt kleinen Initiativen überlassen. Das für die Olympischen und Paralympischen Sommerspiele 2016 in Rio de Janeiro veranschlagte Budget beträgt 11 Milliarden Euro. Das Geld würde ausreichen, die Guanabara-Bucht zweimal zu sanieren.